HR Info im Gespräch.
Auf Sommertour. Zu Hause, wo andere Urlaub machen. Heute mit Rüdiger Lenz. Rüdiger Lenz lebt seit 11 Jahren in den USA, in Washington. Bis vor kurzem war er dort als Korrespondent tätig. Inzwischen ist Lenz aber vor allem Direktor eines Museums, das sich mit der Geschichte und den Geschichten deutscher Einwanderer in den USA beschäftigt. Jetzt erzählt Rüdiger Lenz seine persönliche Geschichte in den USA. Was ist anders als in Deutschland? Was fasziniert ihn? Worüber wundert er sich noch? Auch nach vielen Jahren USA. In HR Info im Gespräch auf Sommertour. Die Fragen stellt HR Info USA-Korrespondentin Sabine Müller.
Herr Lenz, Sie sind jetzt immerhin schon 11 Jahre in den USA. Wie ist das? Entwickelt man in so einer Zeit auch eine Freude an Dingen wie dem im Moment ganz berühmt-berüchtigten Double Down? Ich erkläre mal gerade unseren Hörern, was das ist. Das ist die neueste Sandwich-Kreation der Fastfood-Kette KFC, wobei man eigentlich gar nicht sagen darf Sandwich-Kreation, weil es ist gar kein Brötchen mehr dabei. Das sind nur noch 2 so fettig frittierte Hühnerlappen, dazwischen ganz viel Käse, ganz viel knuspriger Speck. Hört sich das?
Ich muss Sie sofort unterbrechen. Also Sie merken schon, wie in mir sozusagen der Ekel hochsteigt. Ich habe mich mit dem amerikanischen Fastfood auch nach 11 Jahren ehrlich gesagt nicht anfreunden können. Es gehört sicherlich nicht zu den Höhepunkten amerikanischer Kultur. Es gibt aber sehr gute Steaks, es gibt sehr gutes Gemüse hier, es gibt alles, was das Herz begehrt, wenn man kochen kann. Insofern kann ich nur jedem, der entweder einwandert oder auch hier nur vorübergehend ist, empfehlen, macht euch eure Lebensmittel selbst, kocht selbst, dann kriegt ihr wirklich das, was dieses Land auch bietet, auf den Tisch. Das mit dem Brot und der Brotkultur ist ähnlich problematisch. Also Sie werden mich nicht dazu bekommen, nun die amerikanische Fast Cuisine hier hochzuloben. Sie ist es nicht wert, gelobt zu werden. Ganz im Gegenteil.
Sind denn solche Scheußlichkeiten für Sie so ganz typisch amerikanisch?
Sie haben sich, glaube ich, entwickelt, weil sehr viel in diesem Land muss schnell gehen. Und insofern bedienen diese Art von Küche oder diese Art von Speise, Darreichung, Darbietung, sicherlich ein amerikanisches Verlangen, etwas schnell, etwas preiswert offeriert zu bekommen. Aber es hat mit Kultur und es hat mit Esskultur sicherlich überhaupt nichts zu tun. Und es führt, wie wir ja inzwischen auch wissen, zu Obesity, zu Fettleibigkeit. Und daran krankt die amerikanische Nation. Aber seitdem sie McDonald's auch weltweit exportieren, sind andere Nationen, wie wir wissen, inzwischen ja davon auch betroffen.
Wie war das Ende 1998, als Sie hier hingekommen sind? Was ist Ihnen da aufgefallen an diesem Land? Was haben Sie da erlebt für ein Land?
Das Land war anders. Es war alles, was vor 9-11, also was vor 2001 war, war anders. Das Land war mit sich selbst mehr im Reinen. Das Land war optimistischer, als ich es heute empfinde. Nun gut, es war der Wechsel. Es war noch Clinton an der Regierung. Das waren erfolgreiche Wirtschaftsjahre. Amerika hat in den 90ern einen unglaublichen Aufschwung erlebt, ein unglaubliches Wachstum und auch, sagen wir mal, das Privatvermögen hat in einer Art und Weise zugenommen, wie wir es vorher in kaum einer Dekade erlebt haben. Das ging noch eine Zeit lang danach auch gut. Dann kam das Schuldenmachen, dann kam 9-11, dann kam eine Nation, die auch in der Identität her anfing, in mancherlei Hinsicht an sich zu zweifeln. Und insofern ist das heute schon ein etwas anderes Amerika.
Kriegt man das als Deutscher, der im Ausland lebt, dann auch privat mit, wenn sich die Amerikaner doch so verändern, die Mentalität?
Das ist schwierig. Also unsere Tochter ging hier zur Schule, dann zur Universität. Wir lebten immer innerhalb einer Gemeinschaft von Amerikanern. Rechts von uns war eine Nachbarin, die war früher beim Peace Corps, die war ausgesprochene Demokratin, erklärte Demokratin, wie nicht anders zu erwarten. Links von uns war ein Italo-Amerikaner, der gegen Gun Control war, also für das Waffentragen und ein ausgesprochener Republikaner. Und in diesem Spannungsfeld haben wir durchaus auch schon mitbekommen, wie sich Amerika und diese Leute verändert haben, wie sie plötzlich Sorgen uns gegenüber geäußert haben, was ausgesprochen ungewöhnlich ist in Amerika.
Weil man die immer so optimistisch sind.
So ist es. Man teilt sich nur mit, wenn man was Positives zu sagen hat. Man sagt nicht dem anderen, mir geht es schlecht, sondern man sagt dem anderen, mir geht es gut, mir geht es besser als dir, am besten.
Und konnten Sie dann so ein bisschen vielleicht auch mal von Deutschland schwärmen, nach dem Motto, bei euch läuft vielleicht nicht alles so gut? Lernt man da die Heimat ein bisschen mehr lieben?
Gut, im Vergleich kann man dann schon die positiven Dinge der Heimat, in diesem Falle Deutschlands, auch durchaus erfahren, persönlich erfahren. Das betrifft zum Beispiel den ganzen Bereich der Krankenvorsorge, der Krankenversicherung. Wir wissen ja, wie schwierig es sich Amerika jetzt getan hat, aktuell sein gesamtes Gesundheits- und Krankenversicherungswesen umzustellen. Ich glaube schon, dass Deutschland viel zu bieten hat an Arbeitsethik, an Produktivität. an Infrastruktur. Dieses Land ist im Grunde genommen, wenn Sie es betrachten über die Jahrzehnte, und ich war ja auch schon, bevor ich hier Korrespondent wurde, häufiger in Amerika, werden Sie feststellen, dass im Grunde genommen die Infrastruktur dieses Landes fast kaputt ist. Ob das Brücken sind, öffentliche Bauten sind, ob es Straßen sind. Hier müssten Milliarden, Hunderte von Milliarden Investitionen getätigt werden. Und seltsamerweise hat selbst das Konjunkturankurbelungsprogramm im letzten Jahr daran nur sehr wenig geändert.
Sie haben eben das Stichwort Krankenversicherung angesprochen. Ich hoffe, dass Sie nicht in der amerikanischen Krankenversicherung sein müssen, wo Sie jetzt hier leben, oder?
Vielen Dank für den Hinweis. Nein, ich bin nach wie vor in einer deutschen Privatversicherung. Das ist auch gut so. Die ist zwar sehr viel teurer als die amerikanische, aber die Leistungen sind auch besser. Und wer weiß, wie amerikanische Ärzte liquidieren, beziehungsweise wie sie ihre Kosten eintreiben, der weiß, dass es nicht nur hier eine Art von Klassenmedizin gibt, sondern dass das auch unverhältnismäßig teuer ist. Sie geben doppelt so viel sozusagen pro Kopf aus für Krankenvorsorge und Krankenversicherung und bekommen sehr viel weniger Leistung als bei uns in Deutschland. Insofern muss an dem System irgendetwas faul sein.
Und wie haben Sie das jetzt seit der Wahl von Barack Obama erlebt? Da gab es ja gerade auch in Deutschland unglaublichen Hype drum. Man hatte ja wirklich das Gefühl, hier erhebt sich ein Land aus den Ruinen der Bush-Zeit und die Leute wollen sich alle neu erfinden und wollen alle Umweltschützer werden und wollen nur noch Bio-Burger essen und wollen kleine Autos fahren. Tut sich das wirklich?
Nein, das tut sich nicht. Ich glaube, zumindest die deutsche Nation und die Europäer hatten hier viel zu überhöhte Erwartungen, so nach dem Motto, das wird das Gegenmodell von Bush. Der wird nicht nur europäisch, sondern der bringt sofort das Land in Ordnung. Das Land wird demokratisch. Das Land ist immer noch geteilt in fast 50% Republikaner und fast 50% Demokraten. Ich glaube, hier herrschte ein Mythos oder ist ein Mythos geschaffen worden, den Obama gar nicht einlösen konnte. Und was die Innenpolitik anbetrifft, hat sich für mich auch gezeigt, dass auch hier Obama Erwartungen geweckt hat, die er nur sehr schwer einlösen können wird. Und das Beharrungsvermögen dieser Gesellschaft, die im Kern eine sehr konservative Gesellschaft ist, ist sehr viel größer wahrscheinlich, als sich das Herr Obama auch vorgestellt hat, Präsident Obama. Und darüber hinaus muss man mit einem sehr schwierigen Kongress und mit einem sehr schwierigen Senat umgehen und darüber hinaus mit einer öffentlichen Meinung, die wir bei uns auch von den Medien weitgehend dominiert wird. Da wird man hochgeschrieben, da wird man runtergeschrieben und im Moment befindet er sich steil im Abwind.
Kriegen Sie jetzt eigentlich mehr Besuch, seit Obama an der Macht ist? Weil es gab ja doch, glaube ich, relativ viele Deutsche, die gesagt haben, solange Bush in Washington regiert, fahre ich nicht mehr in die USA.
Also das Museum, dem ich jetzt vorstehe, das Deutsche Museum über die Auswanderungsgeschichte nach Amerika, hat erst praktisch Anfang diesen Jahres oder im März diesen Jahres eröffnet. Aber ich stelle schon fest, dass es großes Interesse wieder an Amerika gibt. Hier hat Obama sicherlich mit dazu beigetragen, eine positivere Grundhaltung gegenüber Amerika wieder herbeizuführen. Und die Touristen sind alle neugierig auf dieses Land und finden es, wenn sie die Zoll- und Einwanderungskontrollen mal durchschritten und hinter sich gebracht haben, immer noch ein sehr spannendes Land. Und das ist es auch tatsächlich. Ich empfinde auch nach 11 Jahren dieses Land immer noch spannend. Es erfindet sich neu. Es sucht nach Wegen. Es sucht jetzt auch nach Wegen aus der Krise. Es sucht nach Wegen aus Afghanistan. Es sucht nach Wegen, wie man die Nahostkrise bewältigen kann. Der Oil Spill im Golf von Mexiko hat ja auch in diesem Land ein Nachdenken darüber ausgelöst, wie man mit der Umwelt eigentlich umgehen kann und darf. Also insofern ist es ein Land, was sich ständig auch im Umbruch oder Aufbruch befindet. Das ist immer positiv an Amerika gewesen.
Ich meinte das mit dem Besuch auch ganz privat. Kriegen Sie ganz privat jetzt mehr Besuch?
Ich habe immer viel Besuch gekriegt und war immer jemand, der Einladung nicht abgesagt hat. Aber ist es richtig, es hat Freunde gegeben, die jahrelang, sagen wir mal, abstinent waren, was Amerika anbetrifft. Denen musste man eigentlich hin und wieder auch den Hinweis geben, dass so grundsätzlich sich Amerika weder unter Bush geändert hat, noch jetzt unter Obama geändert hat. Also die Ausschläge, die in Deutschland wahrgenommen worden sind, waren sehr viel radikaler als hier im Land selbst.
Präsident Obama redet ja auch viel davon, dass die USA wieder weltoffener werden sollen, internationaler. Kriegt man das als Deutscher in den USA dann auch mit, dass man vielleicht doch noch mal anders angeschaut wird? Ich erinnere mich daran, dass es früher ganz, ganz viele ungläubige Blicke gab, wenn ich zum Beispiel erzählt habe, wie bei uns in Deutschland die Mülltrennung läuft, dass man da vielleicht 4 verschiedene Mülleimer in der Küche stehen hat. Da haben mich die Leute mal angeguckt, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ändert sich sowas, wenn man doch versucht, ein bisschen hier in Amerika mehr über den Tellerrand rauszugucken?
Ich glaube, diese Änderungen sind nur sehr, sehr, sehr minimal. Amerikas Umdenken in Bezug auf Umwelt, in Bezug auf Energievergeudung, in Bezug auf Nature Preservation, also die Bewahrung der Natur, Übrigens bei den Natur-, bei den Landschaftsparks tun sie ja sehr viel, aber soweit es um den persönlichen Bereich geht, würde ich immer noch sagen, das wird noch dauern, das kann noch lange, lange dauern, denn Amerika ist als Überflussgesellschaft gegründet worden, als Wegwerfgesellschaft. Schnell zu konsumieren, Dinge wegzuwerfen, neu anzuschaffen und dieses stetige oder dieses konservative Element des Bewahrens, ich glaube, die muss dieses Land noch erst lernen.
Als Direktor des Museums über die deutschen Auswanderer haben Sie ja auch so ein bisschen die Aufgabe, den Amerikanern so ein bisschen zu zeigen. Was machen eigentlich die Deutschen? Was haben die gemacht? Wer sind die Deutschen? Glauben Sie, dass die Amerikaner tatsächlich ein Verständnis dafür haben, wer die Deutschen sind, was die machen? Kurze Episode von mir. Ich war letztens hier im Zoo und wir waren im Streichelzoo und da gab es eine kleine Ausstellung zum Thema Milch und da hieß es unter anderem auf einer Schautafel, es werde ja nicht überall auf der Welt nur Kuhmilch getrunken, wie in den USA. In Deutschland zum Beispiel trinke man hauptsächlich Kamelmilch.
Schöner Witz. Ich meine, vielleicht haben die sich einfach in der Region vertan. Aber
es war ganz ernst gemeint.
Okay,
wir haben nachgefragt.
Okay. Na gut, ich glaube, dass in Amerika schon ein Grundinteresse auch an Deutschland, auch an Europa besteht. Die Amerikaner sind neugierig. Manchmal würde ich beinahe behaupten, wie Kinder neugierig sind auf Dinge, die sie nicht kennen und nicht wissen oder nicht verstanden haben. Insofern gibt es da schon die Möglichkeit, ihnen Dinge auch zu erzählen, die sie vielleicht auch aufnehmen. Aber das heißt noch nicht, dass sie sie dann auch übernehmen. Also ich habe durchaus den Eindruck, dass wir mit unserem Museum, wo wir versuchen, ihnen zu zeigen, dass ein Teil ihrer Geschichte eben auch von Deutschen mitgeprägt worden ist, dass das auf großes Interesse und auf große Neugier stößt und auch sehr, sehr aufmerksam registriert und aufgenommen wird. Aber natürlich ist es noch immer die One Nation Under God, die eine Nation, die auserwählt ist. Und so fühlen sie sich auch nach wie vor. Dieses Suprematätsgefühl, dieses Überlegenheitsgefühl ist dieser Nation, glaube ich, nicht so schnell abzuerziehen. Insofern ist Obama, glaube ich, ein wichtiger Präsident, weil er versucht hat, das ein bisschen zu balancieren, ihnen auch die Augen für andere Regionen, andere Glaubensrichtungen, andere Bedürfnisse zu wecken. Ob das eindringt und ob das geglaubt und gelebt wird, das ist eine andere Frage.
Erzählt Sie noch ein bisschen, was wir bei Ihnen im Museum sehen und lernen können über die Deutschen in Amerika.
Also vieles davon ist visuell. Ich will das versuchen, soweit das im Radio möglich ist. Wir haben eine sehr große Wandinstallation, auf der wir die Geschichte von 400 Jahren Einwanderung in Geschichten erzählen. Wir wollen versuchen, den Amerikanern und auch den Deutschamerikanern klarzumachen, dass die Geschichte der letzten 400 Jahre in Amerika seit 1607, als die ersten britischen Einwanderer und ein Deutscher auf demselben Schiff schon hier angelandet sind, eine Geschichte ist, die von deutschen Einwanderern, von deutschen Technikern, von deutschen Bauern sehr stark, von deutschen Intellektuellen, die in der Revolution 1848 aus Deutschland vertrieben worden sind, mitgeprägt worden ist. Sie haben sehr viel im Bereich der Publizistik gemacht, sie waren politisch rege aktiv, sie haben die Musik, die Kirchenmusik, das deutsche Volkslied gut nach Amerika gebracht, was heute noch virulent ist. Also sie haben sehr eine große Bandbreite, wo die Deutschen eigentlich doch sehr stark einen Reprint, einen Print, einen Eindruck hinterlassen haben und dieses Land in seiner Entwicklung mitgeprägt haben. Und das stößt, so wie wir das gemacht haben, mit Geschichten eben, auch viel, mit vielen Filmeinspielungen, auf großes Interesse. Vor allen Dingen, das freut mich besonders bei Jüngeren, wir haben sehr viele Schulklassen, für die es zum Teil völlig Neuland ist, dass Leute wie Elvis Presley, die sie kennen, oder Babe Ruth, ein berühmter Sportler, eigentlich ein Baseball-Idol, dass die Deutsche waren, der hieß Hermann und mit Vornamen, oder auch Herbert Hoover, ein amerikanischer Präsident, der erste rein deutschstämmige Präsident in den 20er, 30er Jahren. Die Amerikaner lernen auch einen Teil ihrer Geschichte anders zu sehen und anders zu begreifen. Und das wird durchaus nicht so gesehen, als ob wir Deutschen uns nun anmaßen würden, ihnen aus deutscher Sicht ihre Geschichte zu erzählen, sondern sie sehen das als ein zusätzliches Beispiel dafür, wie ihre Nation gewachsen ist. Und sie ist gewachsen aus Immigranten, aus Einwanderern.
Sie hören HR Info im Gespräch und wir reden heute mit Rüdiger Lenz. Das ist der Direktor des German American Heritage Museum in Washington. Und der hat mir auch erzählt, dass am Grab von Abraham Lincoln, von Präsident Abraham Lincoln, sogar ein deutscher Chor gesungen hat. Das heißt, wir waren mal richtig wer in Amerika.
Die Deutschen haben hier vor allen Dingen in den großen Städten einen großen Teil des amerikanischen Bürgertums gestellt. Das betrifft vor allen Dingen den Zeitraum zwischen 1890 und 1910. Da gab es in vielen Städten Little Germanys, das waren praktisch deutsche Städte. Dort gab es deutsche Schulen, deutsche Kirchen, in denen lutherische Pastoren deutsch gepredigt haben. Es gab in der Hochzeit über 800 deutschsprachige Zeitungen in diesem Land. Es gab tatsächlich eine sehr lebendige deutsche Kultur in diesem Land, neben einer italoamerikanischen, neben einer irischen, neben einer polnischen Kultur. Und erst der Erste Weltkrieg und der Kriegseintritt der Amerikaner dann gegen Deutschland und die Achse Österreich-Deutschland des Deutschen Reiches hat es dann mit sich gebracht, dass viele Deutsch-Amerikaner dann ihre Identität quasi aufgegeben haben und sich überamerikanisiert haben, ihre Namen amerikanisiert haben, ihre Kindern eigentlich auch nicht mehr ihre Geschichte und ihre Einwanderungsgeschichte mitgeteilt haben. Und hier gibt es in jüngster Zeit so etwas wie Familien, die sich erinnern, dass es eine Zeit vor 1917 gegeben hat, in der Amerikaner, Deutsch-Amerikaner stolz auf ihre Vergangenheit waren. Und das gibt es zum Teil jetzt wieder. Und insofern knüpfen wir da an eine durchaus sehr positive und interessante Vergangenheit an.
Und wenn wir über diesen Einfluss der Deutschen reden, müssen wir auch ganz kurz, glaube ich, über einen Mythos reden, der sich ganz hartnäckig hält, nämlich das Gerücht, dass in den USA eigentlich heute Deutsch gesprochen würde, wenn es nicht eine Abstimmung gegeben hätte, die schiefgegangen wäre. Es heißt immer, es habe eine Abstimmung gegeben, soll hier Deutsch oder Englisch geredet werden und angeblich ging die mit nur einer Stimme verloren, weil wohl jemand in der Toilette eingeschlossen wurde. Erzählen Sie uns mehr.
Es ist ein wunderbares Gerücht, was sich wirklich gehalten hat. Es ist ein richtiger Mythos, der zum Teil auch von Deutschlehrern in diesem Land fälschlicherweise an deutsche Studenten oder deutschsprachige Studenten in Amerika weitergegeben wird. Daran ist alles falsch. Vielleicht mit Ausnahme der einen Stimme, die stimmt. Ich will es ganz kurz erklären. Zum Ersten, es gibt keine offizielle Sprache in diesem Land. Interessanterweise, es wissen selbst viele Amerikaner nicht. Englisch ist keine offizielle Landessprache, es ist die Gebrauchs- und Umgangssprache. Deshalb können zum Beispiel einzelne Bezirke oder Counties, wie es hier heißt, durchaus entscheiden, dass Spanisch oder eine andere Sprache als Zweitsprache in der Amtssprache auch dann gestattet wird. Und das Zweite ist, dass tatsächlich Bürger oder Farmer in Virginia Ende des 18. Jahrhunderts, also 1795, um genau zu sein, eine Petition an den Kongress gerichtet haben und gesagt haben, sie würden gerne, dass die Gesetze auch in Deutsch erlassen werden und Gerichtssprache auch Deutsch ist, weil sie nicht Englisch sprechen konnten. Und
aber da nicht sie ausschließlich
Deutsch. Nicht ausschließlich, nein, also sozusagen als Zweitsprache. Dieses wurde positiv diskutiert, aber ehe es entschieden werden konnte, ist dieser bestimmte Ausschuss des Kongresses auseinandergegangen. Der hat sich quasi aufgelöst mit einer Stimme Mehrheit. Das war die eine Stimme, die hat aber mit der Entscheidung überhaupt nichts zu tun. Wann und wo die Entscheidung dann letztendlich dagegen gefallen ist, wissen wir heute nicht. Darüber ist in den Annalen nichts zu erfahren. Aber dieser Mythos hat sich hartnäckig gehalten, unter anderem deshalb, weil die deutschen Amerikaner im 19. Jahrhundert damit klar machen wollten mit diesem Mythos, wie wichtig sie mal waren. Sie haben sich nämlich immer etwas gegenüber den Angloamerikanern und den britischen Einwanderern als zweitklassig gefühlt.
Solche Geschichten kann man in Ihrem Museum lernen. Wie ist denn das? Wer kommt? Nehmen die Amerikaner das auch an oder sind es hauptsächlich deutsche Touristen, die sagen, das finde ich spannend, das schaue ich mir mal an?
Es nehmen amerikanische Schüler an. Viele Deutsch-Amerikaner wollen mehr über ihre eigene Geschichte wissen. Die wollen wieder stolz sein auf das, was mal ihre Vorfahren hier geleistet haben im Aufbau des Landes. Und zunehmend, soweit wir auch dieses Museum bekannt machen, sind es auch zunehmend Amerikaner, die es interessant finden, von einer Bevölkerungsgruppe, von einer Ethnie, wie es hier heißt, deren Geschichte zu erfahren und zu begreifen, dass das ein Teil ihrer eigenen Geschichte ist.
Sie sind ja eigentlich so ein richtiger Wandler zwischen den Welten, so wie Sie hier sind. Deutschland, Amerika, das kommt irgendwie alles zusammen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie Sie hier in Washington so leben. Ist es sehr deutsch? Sprich, Sie gehen zum Schnitzelessen ins Restaurant Old Europe und dann zum Bier trinken in den deutschen Biergarten, den es jetzt seit neuestem gibt. Und dann schauen Sie sich um 20 Uhr die Tagesschau.
Ich bin kein ausgesprochener Biertrinker. Ich muss sagen, ich bedauere sehr, dass deutsche Rieslinge hier A, sehr teuer sind und
auch sehr süß, oder?
Und sehr süß sind, weil sie mehr den amerikanischen Geschmack treffen. Nein, und auch das Schnitzelessen, mir wäre es sehr recht, wenn es hier ein gutes deutsches Restaurant gäbe. Auch daran arbeiten wir, ehrlich gesagt. Wir versuchen, so etwas zu machen.
Sie wollen das angliedern ans Museum, oder?
Wenn es irgend geht, wäre das eine sehr schöne Ergänzung dazu. Nein, ich lebe hier nicht deutsch. Ich lebe wie andere Amerikaner auch. Ich lebe in einem amerikanischen Umfeld. Ich versuche, dieses Land so zu erleben und so zu leben wie andere Amerikaner auch. Und wenn ich Heimweh nach Deutschland habe, nach deutscher Kultur, nach deutschem Essen, deutschem Brot und, sage ich mal, nach deutscher Musik und deutschem Theater, dann fliege ich eben nach Deutschland. Ich versuche ein bisschen zwischen beiden Welten zu leben, obwohl hier mein Arbeitsplatz ist und ich hier auch mich durchaus arbeitsmäßig und auch sonst durchaus wohlfühle und nicht nur geduldet fühle, sondern, glaube ich, schon sehr stark auch integriert bin.
Ich stelle bei mir immer wieder doch so eine ganz, ganz starke Zwiespältigkeit fest, was dieses Land angeht, so eine gewisse Hassliebe. Wie ist das bei Ihnen? Gibt es irgendwas, was Sie besonders beeindruckt an den Amerikanern, was Sie immer noch stört, was Sie irritiert, auch nach diesen vielen Jahren?
Also Hassliebe würde ich es bei mir nicht nennen. Ich würde schon sagen, die Liebe überwiegt. Aber da trägt natürlich sehr stark dazu bei die Größe dieses Landes, die Weite dieses Landes, was irgendwo auch auf das Denken dieser Leute hier Einfluss hat. Und wer mir sagt, dass die Deutschen im Durchschnitt gebildeter seien, dem kann ich nur sagen, was in dieser Hauptstadt Washington hier an intellektuellen Diskurs, an Diskussionen über Politik, Wirtschaft und so weiter abgeht und passiert, das ist schon außergewöhnlich. Das findet alles auf einem sehr hohen Niveau statt. Und wenn man als Ausländer, und der bin ich ja letztendlich, dazu auch Zugang hat, dann kann man auch sehr viel von der amerikanischen Hochkultur lernen. Und nicht umsonst sind sie führend nach wie vor in vielen Wissenschaftszweigen. Ansonsten irritiert mich manchmal auch die Naivität, mit der man an Außenpolitik zum Beispiel herangeht. Mich irritiert manchmal auch die Kindlichkeit im Umgang untereinander. Aber da merke ich immer, dass die Amerikaner tatsächlich anders sind als wir. Das mag auch mit dazu tun zu haben, dass sie anders religiös geprägt sind als wir, dass sie sehr stark familienorientiert noch sind, wie wir es vielleicht vor 40, 50, 60 Jahren noch waren. Hier hat sich auch die Gesellschaft in Amerika anders entwickelt als unsere Gesellschaft. Und insofern stelle ich Unterschiede fest. Die Unterschiede muss man nicht alle mitmachen. Man sollte hier und kann sein Leben hier auch so führen, wie man es gerne führen möchte.
Sie haben jetzt sehr von Washington doch auch geschwärmt. Ist das schon der Platz, wo Sie sagen, wenn ich in den USA bin, möchte ich da sein? Oder gibt es irgendeinen anderen Ort, wo Sie sagen, wenn ich mein Museum dahin mitnehmen könnte, wäre ich eigentlich lieber in San Francisco, in Santa Fe oder in Illinois?
Also ich will Ihnen sagen, ich bin niemand, der nun Kalifornien über alle Maßen liebt oder schätzt. Ich finde Jahreszeiten, unterschiedliche Jahreszeiten sehr schön. Ich finde es schön, dass es hier wunderschöne Herbst und auch sehr schöne Frühjahre heißt es, glaube ich, gibt. Ich finde es auch sehr schön, dass es hier manchmal sehr harte Winter gibt. Der Sommer ist ein bisschen störend und nicht umsonst hatten die britischen Diplomaten lange sehr heiß, sehr feucht. Und nicht umsonst hat die britischen Botschaften bis, glaube ich, in die Ende der 50er Jahre den Leuten hier in Washington Tropenzulage gegeben. Das alles hat seine Berechtigung. Aber ich möchte an keinem anderen Ort wohnen. New York wäre noch eine Alternative. Ist ja auch keine typisch amerikanische Stadt. Aber wer in New York gut leben will, muss extrem viel Geld verdienen. Sonst wird es schwierig.
Sie sind jetzt schon mehr als 11 Jahre hier, haben da, glaube ich, auch einiges gesehen, haben sich auch gut eingelebt, ist so mein Eindruck. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie für immer hierbleiben, dass Sie gar nicht mehr zurückgehen?
Das ist eine Frage aufs Ehre und Gewissen. Ich werde Sie versuchen, gewissenhaft und ehrlich zu beantworten. Nein, ich könnte mir nicht vorstellen, hier, sagen wir mal, meinen Lebensabend zu beschließen, wie es so schön heißt, oder hier nach meiner Pensionierung oder nach meinem Zurruhestand in den Ruhestand gehen, weiter zu bleiben. Warum nicht? Ganz einfach. In Washington definiert man sich über Arbeit. Wer hier etwas gilt und mit dazugehören will zur Gesellschaft, die hier eine sehr bewegliche, sehr interessante, auch zum Teil kosmopolitische Gesellschaft ist, der definiert sich über seine Arbeit. Ich kann mir aber vorstellen, bis 70 oder 75 zu arbeiten und Teil dieser Gesellschaft zu sein. Aber ich könnte mir dann vorstellen, irgendwann zieht es mich wieder nach Europa und dann möchte ich im Winter dann auch mehr Theater sehen, deutsche Sprechbühnen sehen, deutsche Konzerte mir anhören und ich denke auch mit deutschen Freunden wieder häufiger zusammen sein. Das ist jetzt zurzeit ein bisschen schwierig, aber solange man shutteln kann und die Flugpreise einigermaßen erschwinglich sind und man sich die, sage ich mal, Strapaze antut, über den Atlantik zu jetten, ist das, glaube ich, ein Lebensentwurf, der beides beinhaltet, den Arbeitsplatz hier und die Freunde in Deutschland und versucht, beides miteinander unter einen Hut zu bringen.
Das war HR Info im Gespräch auf Sommertour. Heute mit Rüdiger Lenz, der seit 11 Jahren in den USA lebt. Die Fragen stellte HR Info USA-Korrespondentin Sabine Müller.